Deutschlandfunk Kultur heute.
Die sogenannten wilden Zwanziger sind schon seit längerem ein Lieblingsthema der Kultur, was man zum Beispiel am Erfolg der Fernsehserie Babylon Berlin sehen kann. Auch im Museum ist Kunst der 1920er Jahre ein Publikumsmagnet. Zurzeit beleuchtet eine Ausstellung in Zürich diese Kunst zwischen den beiden Weltkriegen. Außerdem fragen wir heute nach den Folgen für die Provenienzforschung in der Corona-Krise und berichten von der Stuttgarter Premiere der Paul-Abraham-Operette Blume von Hawaii. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute.
Hier auf den schönen Südseeinseln muss man nicht mehr Lippen pinseln.
Sitzt einer auf dem Mangoaste?
Rechts Hawaii, links Hawaii, links Hawaii, Hawaii, Hawaii.
Letzter Schrei ist die Mai von Hawaii, Hawaii, Hawaii.
Oder der alte Krieg.
Drei Operetten sind es, die den Komponisten Paul Abraham populär gemacht haben. Ball im Savoy, Victoria und ihr Husar und, gerade gehört, Blume von Hawaii. Uraufgeführt 1931 in Leipzig. Es geht um die amerikanische Besatzung auf Hawaii und natürlich um irrwitzige Liebesverwicklungen, die die Handlung flott und kurios vorantreiben. Dazu, wie gerade zu hören war, ziemlich schmissige Musik, sehr nah am Jazz, sodass eine wunderbar unterhaltsame Revue entsteht, in der getanzt, geküsst und gestritten wird. Die Staatsoper Stuttgart hat sich Paul Abrahams Blume von Hawaii nun vorgenommen und eine, wie sie es genannt hat, Quick and Dirty Version im Stuttgarter Hafen daraus gemacht. Natürlich der Corona-Krise geschuldet, denn die Blume von Hawaii so aufzuführen, wenn man es sonst machen würde, mit vielen Tänzern und erotischen Verwicklungen, ist eben nicht möglich. Unsere Opernexpertin Franziska Stürz hat sich gestern die Premiere angeschaut. Frau Stürz, Quick and Dirty, was heißt das denn genau?
Ja, es ist das Konzept, möglichst schnell innerhalb von 10 Tagen Proben ein Musiktheaterwerk auf eine improvisierte Bühne im Stuttgarter Hafen zu bringen. Der ist nämlich etwas dirty, das kann man durchaus sagen. Es ist ein Industriehafen, auf dem natürlich sonst niemals Theater geplant oder gedacht worden wäre, wenn jetzt nicht diese seltsame Situation wäre, dass es Open Air einfach günstiger ist, Publikum auch einzuladen. Da werden dann Paletten aufgestellt, so Holzpaletten, auf denen das Publikum Platz nehmen kann. Ungefähr 60 Leute hatten da Platz. Und es ist eine reduzierte Fassung eben für 5 Solisten. Da ist ein singender Schauspieler dabei und 4 Opernsänger aus dem Ensemble. Und auch das Orchester ist reduziert auf eine Jazzband. 6 Musikerinnen und Musiker waren da auf einem extra Boot im Hafen platziert.
Ja, eine Operette im Hafen. Wie wurde das eigentlich umgesetzt?
Das ist eben keine richtige Operette, das muss man sagen. Es ist wirklich das Revuehafte da drin. Von Ingo Gerlach, von dem Dramaturgen auch thematisiert worden. Es sind eigentlich die Musiknummern, die die Solisten singen können. Eben hauptsächlich auch diese extrem gute Laune-Musik, die in die Beine geht. Aber die Solisten spielen keine Rollen. Sie sind einfach sie selbst. Es sind 5 Personen, die auf einem Floß treiben. Und da geht es dann eher um diese Bewältigung einer Depression. Das ist ja auch mit Corona irgendwie verbunden. Und es gibt eigentlich immer Anekdoten, die auch mit Hawaii was zu tun haben, auch mit Paul Abraham als verbindende Textelemente, sogenannte Textinseln. Und dann gibt es die Musikinseln. Und die werden dann eben sehr, sehr schmissig dargebracht. Aber das Publikum bekommt es über Kopfhörer zu hören. Diese ganze Technik und alles ist da ja auch noch wichtig. Das war ein ziemlicher Aufwand, wie das gemacht wurde. Und trotzdem hat auch der Intendant Viktor Schoner gesagt, es war ihm wichtig, jetzt einfach was zu machen. Und das hat er dazu gesagt.
Unaufwendig ist es nicht, aber wenn die Staatstheater gerade geschlossen sind und wenn 1400 Leute gerade nicht ihre eigentliche Arbeit machen können, haben die Lust, Zeit und Kraft, sich auch auf solche Experimente einzulassen. Das wäre im Alltag fast nicht möglich. Und so, muss ich sagen, hat unsere Mannschaft ein Wunder gewirkt. Und der Sound ist ja wirklich wunderbar mit diesen Kopfhörern. Das Licht ist wunderbar. Und ja, die Wasserwacht muss aufpassen, dass Kammersänger Klink nicht untergeht.
Er ist nicht untergegangen. Also Matthias Klink ist einer der Solisten und hat wunderbar gesungen. Aber es war ganz schön wackelig auf diesem Ponton, auf dem diese Solisten agiert haben.
Ich höre da jetzt raus, dass das eine Operette und das ist vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich auf verschiedenen Ebenen ist. Also das Operettenhafte, dieses, was Paul Abraham ja auch ausmacht, diese Nummernrevue, aber eben auch eine vielleicht etwas düstere Atmosphäre. Liege ich da richtig?
Durchaus. Also diese verbindenden Texte schaffen eher eine depressivere Stimmung. Also da geht es um das Sinieren über auch das Leben an sich, aber auch das sexuelle Leben. Da werden zum Beispiel Texte dann vorgetragen, in denen es um die erotischen Traumwelten geht. Es geht aber auch um das Sterben oder das Endliche, also Menschen, die auf Booten verschollen sind. Dann wird es auch zwischendurch mal wieder total albern. Dann werden einfach die Anekdoten zu Toast Hawaii und dem Hawaii-Hemd erzählt. Es ist einfach so eine Suche nach dem, was uns antreibt oder was uns irgendwie glücklich machen kann. Da zwischendurch, die haben so eine Kiste auf ihrem Floß, die Solisten, und da holen sie ein Eis raus und schlecken das genüsslich. Aber dann kommt doch wieder so eine etwas sehnsüchtigere Nummer und dann wird es wieder gebrochen und dann kommen eben so eine lustige, ja, diese lustigen Foxtrot-Nummern, wo dann auch ein bisschen getanzt wird. Und letztendlich kann man einfach sagen, es ist ein Versuch, mit diesem Thema der Träume, der Trauminseln umzugehen. Und deswegen wird auch Trouble in Tahiti dann nächstes Wochenende gespielt. Eine weitere Musical oder Operette von Bernstein, wo es um diese Suche oder die Flucht auf eine schöne Insel geht.
Franziska Stürz über die Quick and Dirty Premiere der Paul-Abraham-Operette Blume von Hawaii im Hafen von Stuttgart. Abraham war mit seinen Nummernrevuen ja unglaublich erfolgreich, auch wenn er als Jude nicht mehr viel davon hatte, als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Das Schnelle, immer etwas Frivole in seinen Stücken war auch dem Zeitgeist geschuldet, der schon die 20er Jahre geprägt hat. Nach dem Ersten Weltkrieg, nach den Umstürzen und den existenziellen Mangelerfahrungen hatten die Menschen in Europa das Bedürfnis nach Unterhaltung, nach Reisen, auch nach Kultur, die sich maßgeblich veränderte in dieser Zeit. Das Kunsthaus Zürich widmet sich nun in der Ausstellung Schall und Rauch, die wilden Zwanziger diesem Jahrzehnt und seinen Künstlern. Christian Gampert berichtet.
Spätestens seit der Serie Babylon Berlin sind die angeblich goldenen, wahlweise auch wilden oder sogar röhrenden 1920er Jahre mehrheitsfähig. Der Moloch-Großstadt hat seinen Schrecken verloren und ist zum glitzernden Kriminalunterhaltungsspektakel geworden. Nicht mehr Berlin-Alexanderplatz, wo das arme Volk vor sich hinstammelte und die Eindrücke sich jagten, nicht mehr Dix und Gross mit ihren Prostituierten und Krüppeln, nein, die Zwischenkriegszeit ist jetzt hübsch, dekorativ und fernsehtauglich unsere 20er Jahre. Wenn man zu diesem vielfach erforschten und wissenschaftlich fast auserzählten Thema nun eine Ausstellung macht, sollte man eine starke These haben oder sich wenigstens einen Fokus suchen. Und man sollte vielleicht im Hinterkopf haben, dass dies auch die Inkubationszeit des Faschismus war. Die Zürcher Kuratorin Katrin Hug tut nichts dergleichen. Für sie sind die 20er Jahre einfach eine hochproduktive Phase der klassischen Moderne, die bis heute ihre Auswirkungen hat. Sie interessiert,
welche Kunstwerke von deren Ästhetik oder inhaltlicher Natur uns heute einfach noch so relevant wie damals erscheinen. Also in dem Sinne treffe ich eine ziemlich stringente Auswahl. Und darum kommt auch Design vor, Architekturgeschichte.
Das Thema ist also weniger Entfesselung der Produktivkräfte, Umstülpung, Modernisierung aller Lebensbereiche in rasendem Tempo, Befreiung der Körper und des Sexus. All das kommt nebenbei natürlich auch vor. Vor allem aber sieht man Bauhausentwürfe und Dada-Collagen, Destail-Zeichnungen und das silhouettenbetonte kleine Schwarze von Coco Chanel, Stahlrohrsessel und die abstrakten Formen der Gerrit-Rietveld-Stühle. Das, was sich gehalten hat. Im ersten Teil ist die sehr starke, lakonische Malerei der neuen Sachlichkeit untergebracht. Im zweiten wird es dünner, weil man da sehr kleinteilig alles zeigt, was das Zürcher Kunsthaus so im Depot hat. Da sieht man dann einen Paul Klee, einen Johannes Itten, einen Oskar Schlemmer, viele Zeichnungen, von allem etwas und nichts richtig. Manchmal gibt es Überraschungen wie die in Bewegungssegmente zerlegten Tänzerinnen der eher unbekannten Marianne Ullmann. Aber insgesamt ist das additiv und oft ein rechtes Durcheinander. Dabei werden die wichtigen Themen schon zu Beginn angedeutet. Da wird ein Film gezeigt, den der kubistische Maler Fernand Léger 1924 mit dem Kameramann Dudley Murphy gedreht hat. Der Mund der hochsexualisierten Kiki de Montparnasse wird ständig und fast obszön mit mechanischen Industriewerkzeugen wie Kolben und Zylindern und abstrakten Zeichen zusammengeschnitten. Das enorme Tempo, das die Gesellschaft in den 1920er Jahren in der Fließbandproduktion aufnahm, ist in diesem Film ebenso präsent wie die neu entdeckte Körperlichkeit, die veränderte Rolle der Frau, die Amüsiersucht, die Verwissenschaftlichung der Welt. Übertroffen wird das nur von Walter Ruttmanns viel später im Parcours gezeigtem Film »Symphonie der Großstadt«, der mit seinen Überblendungen das Leben der Massen in der Metropole Berlin grandios rhythmisiert. Ja, es sei zugegeben, von den 1920er Jahren zu erzählen, ist heute ein fast unmögliches Unterfangen. Zu breit ist das Themenspektrum, der unglaubliche künstlerische Schub, das dekadente Lebensfieber, das nach dem Trauma des Ersten Weltkriegs die großen europäischen Städte ergriffen hatte. Immerhin deutet Katrin Hug auch diese Abgründe an.
Und natürlich trifft man da auch ein bisschen kuriosere Phänomene, wie dass die Geburtsstunde der ästhetischen Chirurgie auch auf die 20er Jahre zurückzuführen ist, aber aus anderen Gründen, nämlich wegen dem Ersten Weltkrieg und den entstellten Gesichtern der Kriegsrückkehrer.
Der französisch-algerische Künstler Kader Atia parallelisiert in einer filmischen Installation die zerstörten, medizinisch geflickten, starren Gesichter der Weltkriegsversehrten mit afrikanischen Masken. Das ist schlimm und verstörend, aber der Bezug bleibt rein formal und unklar. Afrikanische Masken haben eine rituelle Funktion. Auch andere Gegenwartskünstler, die sich in der Ausstellung angeblich auf die 1920er Jahre berufen, haben einen eher formalen Zugang. Raphael Heftis Malerei ähnelt in ihrer Explosivität abstrakten Kompositionen von Kandinsky und die Arbeit der französischen Choreografin Coco Charleston wird in einer fulminanten Filmeinspielung direkt neben einem Show-Mitschnitt von Josephine Baker gezeigt. Freilich wird der tendenziell ausbeuterische Blick des 20er Jahre Publikums auf Baker nicht wirklich thematisiert. Aber wir sind ja auch weniger in einer analytischen Schau als in einem Supermarkt der Themen. Es geht um neue Rollenbilder, vor allem der sexuell sich emanzipierenden Frau, die Selbstbefreiung der Körper im Ausdruckstanz, um Städtebau, Nachtleben, Mode, Kabarett. Das führt dazu, dass alle künstlerischen Genres in Zürich munter gemischt werden und man nach dem sozialen Elend, das Karl Hubuch malte, relativ schnell bei den auf Schaufensterpuppen präsentierten Abendkleidern von Raoul Dufy ist. Vom Hunger der Unterschicht zu den durchsichtigen Stoffen und der Kunst der Verführung. Dann kommen schon Le Corbusiers urbanistische Fantasien von einer Hochhausstadt mit 3 Millionen Einwohnern und die Sitzmöbel des Bauhauses. Collagen von Schwitters, Fotogramme von Man Ray, Fotos von den Aussteigern auf dem Tessiner Monte Verita, anrührende Prostituierten-Aquarelle von Jeanne Mammen, Kirchners Holzschnitt der Tänzerin Gret Palucca, Bauhausstühle neben Piet Mondrian. Alles hat mit allem zu tun.
Dieses Auflösen der Grenzen oder Niederreißen der Grenzen der Disziplinen ist ein Merkmal der 20er Jahre. Und ich nehme das sozusagen konzeptuell wieder auf.
Das klingt in der Theorie ganz gut und auch der Katalog bietet eine Menge Wissen. Die Ausstellung aber ist eine gigantische Materialsammlung zu den 1920er Jahren. Das ist einerseits sehr viel, andererseits nicht genug.
Christian Gampert über die Ausstellung Schall und Rauch, die wilden 20er im Kunsthaus Zürich. Die Frage, wie mit NS-Raubgut in Museen, Bibliotheken oder Archiven umgegangen werden soll, wurde zwar erst spät, dann aber vor mehr als 20 Jahren mit der Washingtoner Erklärung international verankert. Faire und gerechte Lösungen sollten bei Rückgaben gesucht werden. An vielen Museen gibt es im Zuge der Bemühungen, die eigene Sammlung zu untersuchen, deswegen eine eigene Stelle für Provenienzforschung. Aber das kostet natürlich Geld. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste warnt nun davor, dass im Zuge der Einsparungen durch die Corona-Krise genau diese Stellen zur Disposition gestellt werden. Schon vor der Corona-Pandemie war es der Normalfall, dass Provenienzforscher an Museen oder anderen Einrichtungen in prekären Befristungsverhältnissen arbeiten, teils bei unangemessener tariflicher Einstufung, wie der Deutsche Museumsbund feststellte. Darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Vorsitzenden des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste sprechen, Gilbert Lupfer. Meine erste Frage an ihn: Welche Rückmeldung bekommen Sie denn aus den Museen?
Ja, zum einen fördern wir ja sehr viele befristete Projekte, meistens auf 2 oder 3 Jahre befristete Projekte zur Provenienzrecherche in Museen, Bibliotheken oder Archiven. Und dort besteht natürlich die Sorge, dass durch die monatelange Schließung von Archiven, von Bibliotheken, dass die durch die Unmöglichkeit von Recherchereisen die Projekte in Verzug geraten könnten und nicht rechtzeitig abgeschlossen werden könnten. Das ist das eine. Da versuchen wir, Lösungen zu finden, zusammen mit den Trägern der jeweiligen Projekte und mit den jeweils betroffenen Provenienzforscherinnen. Und ich denke, das wird sich lösen lassen, sei es durch kostenneutrale Laufzeitverlängerung. Und dann, wenn das nicht ausreicht, muss man sehen, ob man irgendwie weiterhin finanziell unterstützen kann. Ich glaube, da werden wir im Einzelfall Lösungen finden, die natürlich auch von unserem Geldgeber, der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, dann mitgetragen werden müssen. Unser Ziel ist, unser vorrangiges Ziel ist, dass Projekte, die am Laufen sind, nicht abgeschlossen werden müssen, ohne zu einem substanziellen Ergebnis zu kommen. Dass also kein Projekt durch die jetzige Situation einfach auf halber Strecke quasi abgebrochen werden muss.
Das leuchtet natürlich ein, dass durch die Corona-Krise auch die Forschung unterbrochen werden musste. Was genau heißt denn kostenneutrale Laufzeitverlängerung?
Also kostenneutrale Laufzeitverlängerung würde heißen, dass das Projekt einfach weiterlaufen kann, sagen wir mal um 3 Monate, ohne dass das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste zusätzliche Kosten nachschießen muss. Das heißt, dass entweder die Träger des Projektes für die Kosten einstehen oder aber, was sicher dann die nicht so eine optimale Lösung wäre, dass die Provenienzforscherinnen ihre Arbeitszeit einfach strecken und letztendlich dann bis zum Ende dann des Projektes arbeiten, vielleicht sogar ohne dafür noch zusätzlich entlohnt zu werden. Das versuchen wir natürlich zu verhindern, aber das muss man im Einzelfall sehen.
Jetzt hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters gestern noch mal erklärt, dass die 1 Milliarde für den Neustart Kultur auf einem guten Weg ist. Können Sie davon irgendwie profitieren, insofern, als dass Sie diese Projekte auch finanziell unterstützen können?
Das zentrale Problem ist natürlich, dass es sehr viele Provenienzforscherinnen gibt, die in befristeten Projekten arbeiten und sich dann nach 2 oder 3 Jahren wieder was Neues suchen müssen. Das ist ja nicht nur für die jeweils Betroffenen durchaus ein Problem, sondern dadurch geht natürlich auch immer wieder Wissen verloren und deshalb hoffen wir und arbeiten darauf hin, dass möglichst viele Länder, Kommunen feste, unbefristete Stellen für Provenienzforschung einrichten. Die zusätzliche Unterstützung durch die Milliarde für die Kultur, da kann man jetzt noch nichts Endgültiges sagen. Wir hoffen, wenn es notleidende Projekte gibt durch die Corona-Krise, die dadurch in Verzug geraten sind, dass diese Projekte dann auch in den Genuss kommen. Aber da kann man jetzt noch nichts Abschließendes sagen.
Sie sagen auf Ihrer Webseite, dass alle Projektträger bzw. dass Projektträger alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen sollen, um das Projekt mit seinen Erfolgskriterien innerhalb des Förderzeitraums abzuschließen und die vereinbarten Ziele zu erreichen. Heißt das, erst einmal sollen die Projektträger dann doch alleine nach Lösungen suchen?
Na, mit uns zusammen, würde ich sagen. Aber natürlich müssen die Projektträger, das sind in der Regel eben die Museen oder die Bibliotheken, müssen natürlich auch gucken, was sie beitragen können. Aber das geschieht natürlich in Absprache mit uns. Und dann muss man sehen, gibt es vielleicht Ziele, die nicht voll erreicht werden können? Kann man dann an der Zielvereinbarung was verändern? Also das geht einfach im Dialog zwischen Zentrum und Projektträgern.
Jetzt gibt der Deutsche Museumsbund zu bedenken, dass viele Museen ohnehin gar kein so großes Interesse an der Provenienzforschung haben und dann vielleicht auch solche Stellen eben in dem vereinbarten Zeitraum abschließen und die Forschung dann eben auch nicht zu Ende gehen kann. Was können Sie da als Deutsches Zentrum Kulturgutverluste tun?
Ja, das ist tatsächlich eine Gefahr. Unserem Eindruck nach hat sich das Interesse, das Engagement der Museen an der Provenienzforschung in den letzten Jahren schon sehr stark erhöht, auch über jetzt Kunstmuseen hinausgehend in ganz andere Museumsbereiche rein, wie technische Museen. Das ist in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren schon sehr gewachsen. Aber natürlich ist Provenienzforschung immer eine Aufgabe, die vielleicht dann, wenn es sehr knapp wird, auf der Kippe steht. Auch für Kommunen, auch für Länder, wenn Geld reichlich vorhanden ist, glaube ich, ist die Bereitschaft zu sagen, okay, wir finanzieren jetzt zum Beispiel für eine Stadt eine kommunale Stelle, Koordinationsstelle für Provenienzforschung, einfacher, als wenn das alles knapp wird. Und da sehen wir natürlich eine Gefahr, dass dann gesagt wird, okay, Provenienzforschung ist nicht die wichtigste Pflichtaufgabe. Wir müssen ausstellen, wir müssen sammeln, wir müssen vermitteln und dass dann die Provenienzforschung einfach hintangestellt wird. Deshalb haben wir uns auch jetzt an die Öffentlichkeit gewandt, um genau darauf hinzuweisen, dass das nicht passieren darf.
Aber trotzdem nochmal nachgefragt, was konkret können Sie bei den Museen tun, die eben kein so großes Interesse daran haben, genau diese Stellen zu verlängern, die Forschung voranzutreiben?
Naja, wir reden natürlich viel mit Museen. Wir sind da im Austausch. Wir versuchen, die zu überzeugen, die Museen. Und geht ja dann nicht nur um die Museen. Es sind ja letztendlich auch die Träger, die Stellen bewilligen müssen. Der eigene Handlungsspielraum der Museen ist ja oft eingeschränkt. Ein städtisches Museum kann nicht einfach sagen, okay, ich richte jetzt eine feste Stelle für Provenienzforschung ein. Das ist dann Sache der Kommune, das im kommunalen Stellenplan vorzusehen. Da sind wir natürlich engagiert. Und ansonsten ist unser wesentlicher Beitrag, glaube ich, erstmal, ich würde es mal salopp sagen, als Anschubfinanzierung, Forschungsprojekte für 2 oder 3 Jahre zu finanzieren und die Provenienzforschung in einem Museum, in der Stadt dadurch in Gang zu bringen.
Sagt Gilbert Lupfer, Vorsitzender des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, über die Folgen der Corona-Krise für die Provenienzforschung. Wer professionell tanzt, der mutet seinem Körper wahrscheinlich mehr zu als jemand, der einen anderen Hochleistungssport betreibt. Selten können Tänzerinnen und Tänzer über das 35. Lebensjahr hinaus in ihrem Beruf noch aktiv sein, weil nämlich dann der Körper streikt. Das könnte man durchaus als Sinnbild für den Kapitalismus verstehen. Extreme Leistung schon von Kindheit an und bei Verschleiß wird man aussortiert. Die kolumbianische Tänzerin und Choreografin Bibiana Jimenez, die seit einigen Jahren in Köln und Bonn arbeitet, hat zusammen mit dem Kölner Wehrtheater einen Abend über Lebens- und Körperbrüche inszeniert. Gestern hatte Fraktura, so der Titel, im Kölner Orangerietheater Premiere. Dorothea Markus war dabei.
Auf der dunklen Bühne steht ein kleines Gartenhaus, vielleicht das eigene Selbst, das am Anfang eines Lebens noch entwickelt werden muss. Darüber, hinten an die Bühnenwand projiziert, zeichnet die Illustratorin Katharina Kaspersen wachsende weiße Linien. Sie könnten Adern, Lebenslinien, Wege und Irrwege sein. Wie eine Frucht hängt die Zeichnerin dann ein Herz daran und dann schiebt sich langsam eine riesige Röntgenaufnahme darüber. Mit knallblauem Pfeil ist der Bruch markiert, der das Leben dieser Tänzerin für immer verändert. Das Live-Video von Fraktura erzählt in mehrdeutigen Bildern eine ganz eigene Geschichte. Die Geschichte von Bibiana Jimenez, die 2001 aus Kolumbien nach Deutschland kam.
Stadt verloren. Land verloren. Heimat. Angst, mich zu verlieren. Angst zu versagen. Angst vor. Verlust, versagen. Scheitern, stürzen. Zerbrechen, verlassen sein. Einsamkeit. Kontrollverlust. Vor den anderen, vor sich selbst, vor den Norden, vor den Fremden, vor den Deutschen.
Bibiana Jimenez war Solistin für Choreografen wie Johann Kresnik, Reinhild Hoffmann oder Susanne Linke. Und während eine automatenartige Stimme emotionslos Ereignisse aus dem Leben der Tänzerin herunterrattert, tastet sie selbst sich im Krebsgang aus dem Holzhäuschen, setzt den Kopf auf, erst Hände, dann Füße, dann wieder zurück ins Haus. Und der Zuschauer erfährt noch mehr über ihre Vergangenheit.
1982, Familie zurückgewonnen. Schlafwandel-Kontrollverlust im Schlaf. 1985, traumatisch. Raubüberfall mit Messer. 1986, dritter Umzug. Eine ungemütliche Stadt, Stadt verloren für eine ungemütliche Stadt. 1991, Abtreibung, Abbruch der Schwangerschaft. 1993, Tanzausbildung. 1995, Entscheidung für Tanz als Weg für mein Leben.
Und dann sehen wir ihrer Lebensmetamorphose zu, wie sie das Tanzen mit Spitzenschuhen und Tülltütü entdeckt, aus dem Haus schreitet wie ein glanzvoller, athletischer Schwan, um im nächsten Moment wieder zusammenzusinken und im Haus, übertragen durch Live-Kamera, sich die Schmerzen wegzubandagieren.
Musik!
Als Schwan in Krücken kommt sie als nächstes aus dem Haus, nicht unterzukriegen, und es ist definitiv ein Ereignis, die sehnige athletische Balletttänzerin anzusehen, wie sie sich mit Krücken auf Spitzen stellt, ihre Tanzfiguren aus dem Humpeln, die schwerelosen Sprünge aus der Stütze entwickelt und die Krücken bedrohlich wie Waffen aufrichtet. Bravourös vereint Jimenez ihre innere Wut mit der auf Lieblichkeit abgerichteten Ballettfee. Und sie tanzt mit einer Sensibilität und Brüchigkeit, die immer wieder ergreift. Das Video an der Bühnenwand zeigt derweil Fahrten durch den kolumbianischen Dschungel und dann das Meer, Fahrt über den Atlantik nach Europa. Immer wieder wechseln sich tagebuchartige Impressionen aus Jimenez' Leben mit kraftvollen, bravourös getanzten Soli ab. Irgendwann klettert sie auf das Haus, als hätte sie alles unter Kontrolle. Doch Alter und Zeit lassen ihr Leben immer mehr zum Kampf werden.
2019. Autounfall. Die Seele wehrt sich. 2019. Tod eines Freundes. Die Welt wehrt sich. 2019. Rückenschmerzen.
Bis die Tänzerin schließlich mit ausgestreckten Krücken und einem Schutzhelm von der Bühne rennt. Wohin bleibt offen. Abruptes Ende einer Leidensgeschichte. Mit großen poetischen Bildern und schonungsloser Hoffnungslosigkeit haben die Regisseurinnen Andrea Bleikamp und Rosi Ulrich eine Konfrontation mit der menschlichen Zerbrechlichkeit inszeniert. Leben und Körper der Tänzerin werden zum Symbol der menschlichen Vergänglichkeit. Manchmal wirkt das bei allen biografischen Details seltsam allgemein und nichtssagend. Am Ende hätte man sich eine Lebenserkenntnis gewünscht, die über das immer weitermachen irgendwie hinausgeht.
Fraktura, ein Abend über Tanz als Leistungsschau von Bibiana Jimenez, Dorothea Markus berichtete. Und zum Schluss wie immer die Kulturmeldung, heute mit Katrin Weller.
Im Opernhaus La Fenice in Venedig wird wieder vor Publikum gespielt und gesungen. Nach monatelanger Corona-bedingter Pause feiert das Theater den Neustart am morgigen Sonntag mit einem Konzert mit Chor und Orchester. Das Haus hat die Aufführung den Venezianern, der Lagunenstadt und den medizinischen Helfern im Kampf gegen die Covid-19-Krankheit gewidmet, erklärte der Intendant Fortunato Ottombina. In den kommenden Tagen folgen auch Opernabende. Es gelten dabei strenge Abstandsregeln, sowohl für das Ensemble auf der Bühne wie auch für die Zuhörer. Statt rund 1000 Gäste können im Moment nur etwa 300 Menschen in den Saal. Wie wichtig der Abstand gerade beim Singen ist, zeigen erste Ergebnisse einer aktuellen Studie. Wissenschaftler der Universitätskliniken München und Erlangen haben dafür eine Versuchsreihe mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks gestartet. Um die Übertragung des Coronavirus beim Singen zu vermeiden, sollten Chorsängerinnen und Sänger demnach reichlich Abstand halten, vor allem nach vorne. Der Probenraum sollte ständig gelüftet werden und auch Trennwände zwischen den Sängern seien hilfreich.
Das bedeutet, dass ich nach vorne auf jeden Fall, wenn ich eine gute Durchlüftung habe, 2 Meter Minimum brauche, eher 2,50 Meter. Zur Seite hin wahrscheinlich 1,50 Meter. Wenn wir keine gute Durchlüftung haben, müssen wir das, wenn überhaupt, in sehr großen Räumen machen und brauchen auch einen größeren Abstand.
Das sagte Matthias Echter nach Leiter der Abteilung für Phoniatrie und Pädaudiologie an der Münchner Uniklinik. Die noch nicht veröffentlichte Studie soll Entscheidungsträgern und Musikern zur Verfügung gestellt werden, um neue allgemeingültige Vorgaben entwickeln zu können. Damals geklaut und jetzt in einer Auktion. Ein vor rund 35 Jahren gestohlener, wertvoller Kopf einer antiken römischen Kaiserstatue ist bei einem Auktionshaus in New York aufgetaucht. Das berichteten italienische Ermittler und das Kulturministerium in Rom. Der Kopf der Statue von Kaiser Septimius Severus sei 1985 bei einem bewaffneten Überfall auf ein Amphitheater bei Caserta gestohlen worden. Nach der Vorlage von Beweisen für seine Herkunft hätten US-Stellen das Werk jetzt beschlagnahmt.
Die Kulturmeldung mit Katrin Weller. War die Abschaffung der Wehrpflicht ein Fehler? Die neue Wehrbeauftragte Eva Högel von der SPD will darüber diskutieren. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Das Kultur-Heute-Team verabschiedet sich. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.